Das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin» und mein Name ist Duri Bonin. Ich habe mir im letzten Podcast Gedanken gemacht zur Protokollierungstechnik im Schweizer Strafprozess. Wenn man eine Botschaft empfängt, dann ist klar, man versteht und interpretiert das Geäußerte vor einem persönlichen Hintergrund, also vor dem Hintergrund der eigenen Intelligenz, einem eigenen Erfahrungsschatz und der eigenen Hypothese. Wenn man das Gehörte nachher auswählt fürs Protokoll, sprachlich verändert, nur schon vom Mundart in Schriftdeutsch und allenfalls auch in einen neuen Textzusammenhang stellt, dann werden die Aussagen unbewusst oder bewusst verändert. Und es besteht natürlich auch Gefahr, wenn man das vor dem Hintergrund von einer ganz klaren Zielorientierung macht, dass die Aussagen der Tatbestandsmerkmal vom vermuteten Delikt angepasst werden. Also durchs Einbeziehen oder das Ausblenden von Informationen findet quasi eine Zurüstung im Hinblick auf die Subsumption statt. Und um sich zu vergewissern, dass eben das, was im Protokoll steht, auch wirklich so gesagt worden ist, wobei es gemeint ja dann nochmal etwas anderes kann sein, lässt man das Einvernahmeprotokoll am Schluss von der beschuldigten Personen, von den Zeugen und Ausführungspersonen unterschreiben. Das soll Gewähr bieten, dass die Aussagen im Protokoll der tatsächlichen Aussagen entsprechen. Aber wie ich letztes Mal versucht zu erklären, langt eben auch das nicht, sicherzustellen, dass es wirklich das dem Gesagten entspricht, weil das Niederschreiben von einer Kommunikation ist zumindest partiell blind und taub. Also sinngemäss entspricht ja das Protokoll schon am Gesagten. Aber die Aussagewürdigung, dort liegt Krux in den Details. Und darum langt in meinen Augen ein sinngemäß Festhalten von dem, was gesagt worden ist, nicht. Weil im weiteren Verfahrensablauf wird das als wörtlich gesagt behandelt. Also um es mit einem Beispiel zu sagen. Sagen wir, jemand tut sehr ausführlich aussagen, schnell und lebhaft, springt hin und her, macht einen erzählenden Bericht. Es versteht sich von selber, dass die protokollierende Person in der heutigen Technik damit heillos überfordert ist. Die Vernahme aber an sich, gerade wegen der Geschwindigkeit, gerade wegen dem Springen, ist unter Umständen sehr authentisch. Im Protokoll wirkt es dann aber vielleicht chaotisch und wenig lebhaft niedergeschrieben, weil eben der Beamte nicht nachkommt und darum auf viele Details verzichtet und damit geht gerade die Lebhaftigkeit und Stringenz verloren. Also gerade das, was die Aussage besonders glaubhaft macht, gerade das geht verloren. Und dass man nicht zumindest zur Sicherheit ein Backup hat, wo einfach eine Videoaufnahme oder ein Tonband mitläuft, wo man einfach zur Sicherheit das nochmal reinhören kann. Und ich sage auch nicht, dass man das in jedem Fall bei jeder Einvernahme muss machen, sondern es langt ja schon, wenn dann die Verteidigung kommt und am Gericht sagt, hey, bei dieser Einvernahme ist das Protokoll Minuten 17 bis 33, ist nicht nachgekommen, hört doch das an, dort wirkt es besonders authentisch. Oder der Staatsanwalt kommt und sagt, ja, hört die und die Passage, dort verratet er sich. Also einfach, dass man die Möglichkeit hat, zuzugreifen, wenn eben ein Protokoll, eine Protokollierung einmal nicht nachkommt. Und was die Lizenzierung am Schluss der Einvernahme anbelangt, da muss man einfach auch die fachliche Asymmetrie anschauen. Also wenn du als betroffener Laie einvernommen wirst, dann ist ja nur schon die Situation völlig ungewöhnt für dich. Denn das ganze Protokollierungsprozedere. Und wenn nachher deine Aussagen sprachlich verändert werden, an eine juristische Relevanz angepasst werden, dann musst also du sehr juristische Vorbildung haben, um das überhaupt zu erkennen und dann noch zu verstehen, was die Auswirkungen sind und dann noch ein Rückgrat haben, um zu intervenieren und das ganze Protokoll auf den Kopf zu stellen. Also jeder, der sich mal schnell in die Situation eindenkt, versteht, glaube ich, dass das überhaupt nicht machbar ist. Also wenn du nicht juristisch geschult bist, dann weisst du beim Durchlesen vom Protokoll gar nicht, auf was du musst achten und wo die Sinnveränderungen liegen. Also eine befragte Person tut ja aus den alltagspraktischen Erfahrungen und vom Hintergrund von Mutmaßungen, was allenfalls für die rechtliche Seite könnte wichtig sein, gibt sie Antworten. Und was man absolut auch nicht unterschätzen darf, ist die fehlende Lesekompetenz und die fehlende Verständniskompetenz. Die Zahlen sind erschreckend, wie viel Prozent der Bevölkerung schon einen einfachen Text nicht verstehen. Und das sagt nicht ein spitzfindiger Strafverteidiger, sondern das sagt das Bundesamt für Statistik. Und obendrauf kommt ja noch, dass die Einvernahmen meistens mehrstündig sind, turbulent sind, durchgezogen werden, so wirklich Pausen werden nicht gemacht. Da wird 4 Stunden am Stück befragt, dann machen wir vielleicht kurz mittags eine Stunde und dann geht es weiter. Und dass natürlich nach einer mehrstündigen Einvernahme am Schluss Konzentration fehlt, das im Detail nochmal durchzugehen. Und im Übrigen auch Geduld von allen Anwesenden. Das ist dann auch, also unter dieser Lizenzierung von der Einvernahme sollte man sich nicht zu viel versprechen. Zum Zusammenfassen, in der heutigen Einvernahmetechnik geht es unmittelbarer verloren. Die Farbigkeit, Lebendigkeit, Konkretheit, der Detailreichtum, das individuelle Gepräge von der befragten Person geht auch verloren. Wir haben viel mehr das vom Fragenden. Und es ist ehrlich gesagt eben wenig verständlich, dass das heute noch so ist. Also die Einvernahme, das ist ein Nadelöhr. Dort werden gewisse Informationen durchgelassen, andere werden weggelassen, verarbeitet und bearbeitet. Und die Veränderungen, die in einer Einvernahme in der Protokollierung stattfinden, kann man im weiteren Verfahrensablauf nicht mehr nachvollziehen. Das führt dann dazu, wie es der Kantonsrichter Patrick Guidon in einem Podcast bei mir gesagt hat, zum Teil liest ich die Protokoll und habe das Gefühl, Schiller und Goethe seien die vernommen worden. Und wenn du die Person vor Gericht hast, merkst du, dass sie ja keinen geraden Satz bilden kann. Und dass dann natürlich Zweifel am Niedergeschriebenen kommen, versteht sich von selber. Und das sind ja die krassen Fälle. Aber es sind ja die kleinen Nuancen, die auch in einer 0815 Einvernahme verloren gehen. Und eben, das Schlimme daran ist, dass das, was ungefähr protokolliert wird bei der Polizei und Staatsanwaltschaft, im weiteren Verfahrensablauf dann wörtlich genommen wird. Das Bundesgericht redet davon, dass Einvernahmeprotokoll Grundlage für die Warensuche seien. Aber eben, wenn man schon das als Grundlage für die Warensuche anschaut und sich natürlich klar ist, dass die Umformulierung, die Verschriftsprachlichung, das in einen neuen Kommunikationszusammenhang stellende, dass das eben einen entscheidenden Einfluss hat, wie ein Richter, eine Richterin eine Aussage und damit eine befragte Person einschätzt, dann muss man doch einfach sagen, das kann so eigentlich nicht lange. Aber eben, um es auch deutlich zu sagen, das Problem liegt nicht bei den Richtern oder bei den Gerichten, weil die können ja nur mit dem arbeiten, was man ihnen zur Verfügung stellt. Ich habe vorher den Begriff Nadelöhr verwendet. Das ist aus dem Markus-Evangelium. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Das soll Jesus von Nazareth gesagt haben. Jetzt auch in diesem Zusammenhang, und darum sage ich es, stellt sich die Frage, das Gleichnis gibt ja relativ wenig Sinn, und darum stellt sich die Frage, ob das auch ein Kopier, also ein Übermittlungsfehler ist. Scheinbar ist das Wort Kamel sehr ähnlich wie das Wort Schiffstau oder Strickdick Seil im Griechischen. Ähnlich auch im Aramäischen. Also die Wörter Schiffstau und Kamel sehen sehr ähnlich ein. Ich habe das nachgelesen, ich verzichte jetzt, die Begriffe im Aramäischen zu verwenden. Also allenfalls ist eben nicht das Gleichnis nicht, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, was ja eben, wie gesagt, absurd erscheint, sondern bei einem dicken Seil. Und scheinbar ist es auch so, dass in der alten armenischen und georgischen Bibel hast du die gleiche Gleichnis, aber dort in der Lesart vom Schiffstau. Da liegt allenfalls auch ein Übersetzungsfehler vor. Und wenn wir schon bei Jesus von Nazareth sind, ich habe ja im Sommer mal eine Serie gemacht über den Prozess gegen Jesus von Nazareth vor dem Pilatus und auch erwähnt, dass die ganze Problematik mit der Protokollierung und den Interpretationsvorgängen bei einer Übersetzung nochmal akzentuiert das Problem ist. Also mit dem Hin- und Rückübersetzen kommen weitere Interpretationsvorgänge dazu. Also wie versteht der Dolmetscher die Frage? Wie übersetzt er die Frage? Wie versteht er die Antwort? Wie tut er das wieder rückübersetzen? Wie tut nachher der Vernehmungsbeamte das niederschreiben? Das sind nochmal ganz viele Faktoren, die reinspielen, die wir absolut nicht mehr können, hin und raus kontrollieren. Und wiederum ich jetzt in diesem Zusammenhang zum Prozess von Jesus wieder erinnert wird. Dort ist ja der Pilatus, ist der Richter, er ist Römer. Und der Anklagte Jesus ist Aramäer. Also die haben per se schon unterschiedliche Sprachen gesprochen. Jetzt, wenn man die Evangelien anschaut, dort wird von dieser Problematik findet sich kein Wort. Also so wie ich es in Erinnerung habe, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass Jesus nicht Griechisch hätte können und ganz sicher nicht Latinisch und der Pilatus sicher nicht Aramäisch geredet hat. Also müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass beim Prozess Jesu Dolmetscher haben müssen helfen. Es stellt sich dann aber die Frage, wenn man da Dolmetscher zwischenschaltet, was bei diesen feinsinnigen Gedanken und Überlegungen und Aussagen, die dort im Prozess sollen gefallen sein, wie sehr man denn denen kann glauben und wie die auszulegen sind. Also man behandelt ja dann die Aussagen auch in unserem Strafprozess. Also das Gesagte mit Nuancen, tut das ganz diffizil auslegen, aber eben, so viel haben ja dann die Aussagen nicht mit dem wirklich Gesagten zu tun haben. Und ganz konkret spreche ich an auf die Frage, die ja der römische Präfekt nach allen Evangelien gestellt hat, soll am Jesus, bist du der König der Juden? Und König hat sich nur der dürfen nennen, der vom Prinzeps höchstpersönlich das Recht zur Führung von dem Titel bekommen hat. Das ist ja beim Jesus klarerweise nicht der Fall. Und die Frage zielt ganz klar darauf hin, hast du das todeswürdige Verbrechen begangen? Hast du dich als König bezeichnet? Also eine hochgefährliche Frage. Und Jesus soll geantwortet haben, du sagst es. Also auf Altgriechisch heisst das so etwas wie «si legis». Und das lässt sich nur schwer ins Deutsche übersetzen, weil die Verben im Griechischen wie im Lateinischen beinhalten das Subjekt schon. Also im Deutschen sind dann zwei Wörter nötig, um zu sagen, du sagst es. Und im Griechischen hast du dann eben das eine Wort. Und dazu kommt, dass im Altgriechischen scheinbar kein Wort gegeben für Ja oder Nein. Also ist es die typische Bejahung, die man verwendet, du sagst es. Also das sind ja alles jetzt Informationen, die ich hier nachlese, die in einer Einvernahmesituation allenfalls der Dolmetscher oder ziemlich sicher der Dolmetscher nicht transportiert. Weil der hat ja nur den Auftrag zu übersetzen, was gesagt wird in der fehlenden, in der irrigen Vorstellung, dass Übersetzung eins zu eins möglich ist, ohne das in einen Kontext zu stellen. Also auf den ersten Blick ist darum, du sagst es, ein ganz klares Geständnis. Und die ganz grosse Frage, die ich mich ja im Sommer gestellt habe, ob es heisst, du sagst es, also du Pilatus sagst es, oder ob es eben du sagst es im Sinn von einer Bejahung ist. Also das ist eine grosse Interpretationsfrage. Und ob die Interpretationsfrage sich erst über eine Übersetzung und einem fehlenden Kontextwissen eröffnet, oder ob die Antwort im Original, dass du sagst es, hat allenfalls das gar nicht zugelassen. Jetzt, die Überlegungen, die ich jetzt gerade angestellt habe, die gelten für das Altgriechische. Aber eben, jetzt ist noch die grosse Frage, in welcher Sprache hat das Jesus wirklich gesagt? Falls es im Aramäischen war, wie ist es denn im Aramäischen? Ist es gleich, wie ich jetzt gesagt habe? Findet allenfalls bereits ein Übersetzungsfehler ins Altgriechische statt? Und wie hat es der Dolmetscher konkret auf dem Tribunal übersetzt? Wenn man dann schaut, wie die vier Evangelien die Antwort von Jesus verstanden haben, dann sieht man, dass die das ganz unterschiedlich interpretieren. Also der Markus und der Matthäus sehen es als ein klares Ja, als ein Geständnis. Bei Lukas und Johannes ist es abgemildert. Und entsprechend ist dann auch bei allen vier die Reaktion von Pilatus eine andere auf das.
wenn man sich dafür interessiert, wie subjektive Übersetzungen sind und um die Gefahr von der inhaltlichen Verzerrungen, dann erlaube ich mir den Hinweis auf das Buch vom kürzlich verstorbenen Javier Marías, Mein Herz so weiß.